Es ist 2021 und ich, altes Trottelgesicht, habe mich verliebt. Und zwar in unseren Power-Podcast, der folgendermaßen heißt.
Komm küssen.
Ein Podcast mit Katharina Schmidt.
Und Linus Volkmann.
Das ist ja schön, Linus. Ich glaube, mir geht es genauso.
Ja, und die Band, die das zitiert, also die älteren Boomer werden das noch wissen, auch eine Band, die mit K beginnt, Clowns und Helden.
Du schreibst Clown mit K, Entschuldigung.
Ja, was ist das?
K-L-A-U-N.
Oder was? Ja, mein Gott. Clown, also wie die Klaue.
Ach so.
Clowns und Helden. Ja, wir sind nämlich bei unserem wunderbaren Podcast Komm küssen das Alphabet des Lebens schon auf den K-Buchstaben gerückt und freuen uns, weil K, nicht wahr, the KKK took my baby away von den Ramones, hat man gleich im Ohr, aber auch Katharina Schmidt.
Hallo. Ja, ich mag den Buchstaben ganz gerne, muss ich sagen.
Ja, Quitty Seeds, also du bist ja sehr mit K verwurzelt, aber eben auch dieser Podcast heißt
komm,
ja
küssen.
Komm küssen.
Ja.
Ein Stabreim, wie die alten Germanen sagen unter unseren Zuhörern. Und zwar geht es ja zurück auf ein Fanzine, was ich in den 90ern noch gemacht habe mit so zwei anderen Dudes. Da gab es noch nicht so das Internet, es gab eben so Fanzine-Kultur, hat man sich so gegenseitig so, man hat so Heftchen dann gemacht und dann immer so mühsam noch irgendwie, gab es mal eine Anzeige von der Druckerei und dann konnte man dann eben so Fanzines machen, hat das zu anderen Leuten geschickt, die sowas Ähnliches machten und besprach dann die Fanzines. Und da hatte ich dann so zwei Typen kennengelernt, einen aus Fürstenfeldbruck, einen aus Münster und das war halt dann irgendwie sogar Dülmen, ne? Heimatstadt von Franka Potente. Sie war es leider nicht. Und da hatten wir so ein Meta-Fanzine dann gegründet, Komm küssen.
Wow.
Und da war immer nicht so klar, weil drei Leuten, ne, und über Eck, so wer darf den Namen bestimmen und so. Und dann hatte ich das irgendwann mal dann gesetzt so und dann ist immer der Trick, wenn du mit mehreren Leuten irgendwie was durchbringen möchtest, ja, so Ideen und das aber klar ist, man kann sich nicht festlegen.
Jetzt kommt ein Coaching-Tipp.
Genau, der Trick ist immer den anderen dann zu sagen, das ist erstmal nur ein Arbeitstitel, ne?
Ah,
da reden wir dann später, dann schreiben wir und dann stand das eben, weil man brauchte so Anzeigen, Verkaufsportfolios und da hatten wir dann, stand dann eben schon mal Kopfküssen drin, so vor sichtshalber, nee, wie heißt das?
Ja, so vorläufig.
Genau, vorläufig. Das Wort fehlte mir schon. Und dann ist dann irgendwann der Punkt, wo klar ist, ja, jetzt kann man das nicht mehr ändern, weil es ist ja dann doch so und man hat es schon so genannt.
Ja, so wie Bandnamen, genau. Ja, jetzt nur mal so in die Tüte gesprochen und dann heißt man halt so
genau.
Clowns und Helden, ne?
Wow, Clown und Helden.
Ich dachte, stehlen und Helden.
Ja, und im Nachhinein ist Komm küssen wirklich ein ganz toller Begriff gewesen. Also es gab in Würzburg noch so eine Konzertgruppe, die sich den dann irgendwann nochmal gerippt hatte, als es das Fanzine schon lange nicht mehr gab.
Und die hören jetzt von deinen Anwälten.
Ja, genau. Es war so ein bisschen, man fühlte sich jetzt auch nicht nur gebauchpinselt, wenn man sieht, jemand nimmt deine Idee und verweist ja gar nicht auf dich irgendwie. Auf
dieser Auf Spotify sieht man das. Kann das sein? Da habe ich das mal gesehen, als ich das eingegeben habe.
Es gibt einen Song von dem zu früh verstorbenen, wie heißt er, um Gottes Willen? Genau. Nils Koppruch, ja, von der Band Fink. Und der hat einen Song, Komm küssen.
Ah, okay.
Ich unterstelle ihm, der war ja auch damals auf so einem Samplern drauf, dass er das auch nur gemacht hat, weil er sich an uns erinnert hat.
Ah.
Und dann war ja jetzt so, oh, wir brauchten einen Arbeitstitel für unseren Podcast, habe ich gesagt, na, machen wir erstmal Komm küssen, ne? Der alte Trick.
Ich fand sofort gut, ich küsse ja gern.
Genau, das wird ja auch noch kommen, denn wie funktioniert der Podcast nochmal? Erklär das doch, während ich meinen Speichel runterschlucke.
Ja, die allerersten, also die Leute, die das jetzt zum ersten Mal hören, die das vielleicht noch nicht wissen, Alphabet des Lebens, wir suchen für den anderen je zwei Begriffe mit dem Buchstaben, der gerade dran ist und dann noch in einem auch längeren ja, Teil, also weil ich glaube, diesmal ist es relativ ausgiebig kommentiert worden, kommen dann noch die Begriffe unserer Community, kann ich ja jetzt schon sagen. Also ihr habt Begriffe zu K schon kommentiert und die werden wir natürlich auch noch kurz besprechen, eher so im Fließbandverfahren.
Ach ja, schön wär's, ne? Wir hatten uns ja wieder ewig auf, ich merke das schon. Community auch mit K geschrieben. Aber was wären wir ohne die Community, ne? Das muss man heutzutage powern und das ist ja auch schön, dass uns Leute wirklich hören. Wir haben auf die Anfrage, hier schickt mal Vorschläge für K-Worte, die man mal diskutieren sollte, habe ich gesehen, 196 Kommentare gehabt.
Ach du liebe Zeit.
Die meisten natürlich von mir, wo ich alle nochmal kommentiert habe, so, ach, das ist ein super Vorschlag. Selber schon so, wow, hast du nicht gelesen, dass der vorher schon mal kam? Wie?
Nein, das waren nein, natürlich 136 nicht. Vorschläge. Ach du liebe Zeit.
Also es waren sehr viele Vorschläge und dann, das ist dann auch irgendwie, ja, das ist ja bald die Währung, also so, weißt du, wo Klicks so schon gekauft werden, die Vorschläge, die Kommentare ja. Auf Facebook, da haben sich Leute nochmal richtig hingesetzt.
Ist ja auch schön.
Und haben ihre Füllfeder gespitzt und gesagt, jetzt schreibe ich mal der Quiddy Seeds und dem Linus.
Ja, Linus, was hast du mir denn für einen schönen Begriff mitgebracht? Hm?
Ich habe, nicht, dass du enttäuscht bist, aber ich habe Begriffe, die auch in diesen 196 Dingern gefallen sind, die ich mir aber eigentlich selber auch ausgedacht hätte. Mhm. Ja. Und deshalb kann ich gerade mal unsere Freunde La Saskia, eine wunderbare Frau, gerade von Corona genesen, stärker als je zuvor, Peter Spector, ja. Wunderbarer Mann und Rembert Stieve von dem Orange Blossom Festival haben sich Kotzen bzw. Kotztüte gewünscht. Und das ist etwas, was mich auch sehr beschäftigt, das Thema. Und das hätte ich auch sonst genommen. Also
sehr unangenehm.
Kotzen ist für mich ein ganz aufgeladene, eine ganz schöne Tätigkeit, wie vielleicht für andere. Mhm. Blumengießen.
Was
aber
willst du damit anfangen?
Nein. Willst du, während ich das sage, dir noch über was überlegen? Sonst würde ich dich natürlich gerne vorschicken.
Naja, also ich finde es sehr unangenehm. Ich finde den Begriff schon sehr unangenehm. Ich höre es auch nicht gerne.
Ah.
Ich möchte auch nur kurz darüber sprechen.
Sehr
also
gut.
Ich versuche es immer zu vermeiden, wenn es irgendwie geht. Ich habe mich da nie wirklich dran gewöhnen können. Ich habe große Angst davor und habe vielleicht in den letzten Jahren so als erwachsene Person dann schon auch mal eingesehen, ja, okay, wenn ich mir irgendwie den Magen verdorben habe, dann ist es auch einfach eine gesunde Reaktion und dann sollte man das so einfach machen, dann ist auch mal Ruhe. Also das, glaube ich, habe ich jetzt mittlerweile irgendwie raus. Glücklicherweise kommt das sehr selten vor. Also ich weiß, das letzte Mal ist es, ja, vor 5 Jahren, ich weiß es noch genau, ja, 5 Jahre her.
War es wegen Alkohol oder wegen Magen?
Ich hatte ein Sushi gegessen, was scheinbar schlecht war. Also es war richtig fies.
Sushi?
Ich war richtig vergiftet, ja.
Oh, Fischvergiftung, wie man...
Ja, ich musste dann auflegen am nächsten Tag im Literaturhaus und habe auch meiner Kollegin nicht gesagt, übrigens, ich habe Fieber, ich kann keine 2 Minuten im Bett liegen, weil ich muss dauernd oben und unten. Also es musste der Körper durchgereinigt werden. Da habe ich dann, glaube ich, auch irgendwie so gemerkt, es ist einfach auch richtig so. Ich kann das jetzt nicht so drin behalten. Aber da, also da war das dann wirklich so bis kurz vor knapp. Also ich hatte dann 24 Stunden, um gesund zu werden und bin dann mit einer großen Flasche Volvic da irgendwie aufgekreuzt.
Und so grünem Gesicht.
Ja, die hat sich ein bisschen gewundert so. Also ich war auch vorher nicht ansprechbar, aber dann um 1 Uhr waren wir dran und es hat bestens geklappt. Also ich war guter Dinge und habe ihr dann später gesagt, ach so, übrigens, ich wusste gar nicht, ob ich sterbe oder ob ich dich irgendwie alleine lassen werde. Ach gut, dass du es mir nicht vorher gesagt hast, hat gesagt. Ja, also schlimm.
Ja, Fischvergiftung klingt ja auch wirklich, das klingt ja auch schon wirklich gefährlich. Also ich esse ja keinen Fisch und habe das auch nie gemacht. Aber so, ich hatte ja mal eine Lebensmittelvergiftung und aber so Fisch, denkt man so, das ist so die Königin der Lebensmittelvergiftungen. Da geht sie richtig rund.
Ja.
Da sind Viren drin, dagegen ist Corona ein Schnupfen, wie du ja immer sagst.
Ja, das weiß ich nicht. Da sind schon Bakterien, aber.
Bakterien natürlich.
Ja.
Quatsch natürlich. Was rede ich denn hier? Ich bin so aufgeregt, weil mein Lieblingsthema dran ist.
Ja, jetzt du. Ich halte mir die Ohren zu.
Nein, du musst dir vorstellen, also ich bin ein großer Anwalt von Kotzen. Und mir ging es genau wie dir. Als ich jünger war, da hatte ich so große Angst davor, dass ich mich übergeben müsste. Ich dachte sogar fast so, wenn man sich übergeben muss, das ist so kurz vor Sterben. Also da ist da nicht, da fehlt da nicht mehr viel. Und dann bin ich 1999 mit dem wunderbaren Ulrich Nachtigall, mit dem ich auch die Band habe, der hier auch Patreon ist, Patreon-Kunde. Allerdings ist das ja der öffentliche Podcast. Also wer wirklich wissen will, was hinter den Kulissen abgeht, hier bei Patreon haben wir einen Podcast, der heißt Hinterzimmer. Komm, küssen Hinterzimmer. Wer uns unterstützen oder noch ein bisschen intimer verfolgen will, geht dahin. Da ist auch mein Freund Uli und der hat mich gelehrt. Wir waren auf Korsika, wir waren so mit dem Studentenwohnheim, mit so Leuten sind wir da hingefahren, hatten uns extra ein oder zwei VW-Busse gekauft. Das machte man damals nochmal so. Wow. So für 500 oder 1000 Mark so ein, naja, also so ein Ding, was halt nur einen Sommer halten sollte.
Wow.
Und fuhr dann, sind wir mit zwei Bussen dann da runtergefahren und hatten eben so ein paar Leute dabei. Und da haben wir natürlich dann auch jeden Abend, wurde irgendwie Alkohol getrunken, aber ich hatte es noch nicht so raus. Also und dann hatte ich auch immer Angst, dass mir schlecht wird. Und dann hat der Uli eben gesagt, nein, bevor wir uns ins Bett legen, da stecken wir uns immer den Finger in den Hals.
Was?
Und dann, nicht wahr, weil, wie du ja auch gesagt hast, also wenn man jetzt ins Bett geht, ja, und man hat noch ganz viel Alkohol im Bauch, ja, dann muss ja der Körper baut es noch mühsam ab und so und dann am nächsten Tag sieht's mau aus.
Mhm.
Und wenn der Abend eh schon zu Ende ist und man übergibt sich nochmal, ja, dann hat der Körper ja wieder freie Bahn, alles ist leer und es ist sehr gut dann nachts.
Aha.
Ich bin mir nicht sicher, ob das ich bin jetzt nicht bewusst Bulimiker geworden.
Mhm.
Nein. Und dann war es so lustig, dann waren wir dann immer abends, dann versuchten wir uns dann, wie so viel hatten wir gar nicht getrunken, uns dann immer noch irgendwie abends zu übergeben. Wir standen dann in den Hecken und die anderen haben sich immer beschwert, weil ich würde so laut, so brüllend laut mich übergeben. Also das war so meine Legende. Also man denkt ja, man ist für irgendwas gut oder die Leute erinnern sich an was. In dem Studentenwohnheim in Darmstadt weiß ich noch, dass alle immer dachten, Linus Volkmann, ach, das ist der, der so laut kotzt.
Ach du liebe Zeit.
Und das war ich, ja, das war meine Legende. Und dann war das aber irgendwie so lustig. Und Kotzen hat für mich dadurch total seinen Schrecken verloren durch diesen Urlaub, weil wir da jeden Abend das so ein bisschen so rituell, so spaßeshalber so gemacht haben nach dem Alkoholtrinken. Und ja, dann hat mich das sehr lange begleitet auch. Also weil ich immer viel schon getrunken habe. Und dann gab es so, als ich so Ende 30 dann war, da hatte ich das Gefühl, jetzt müsste ich mal aus gesundheitlichen Gründen ein Jahr schaffen, in dem ich mich nicht übergeben muss. Weil wenn ich dann auch mal mit anderen Leuten sprach, so wann hast du das letzte Mal gekotzt, dann müssen die ganz lange überlegen und kommen dann auf ihre letzte Fischvergiftung.
Hm.
Und ich kotzte alle paar Monate, weil ich halt so voll war.
Hm.
Und dachte so, das muss aufhören. Und dann hatte ich mir das so gesetzt und es hat immer nicht geklappt, ne? Immer entweder war dann tatsächlich, also vielleicht auch mal was Gesundheitliches oder ja. Und dann manchmal waren dann die Jahre schon recht früh ruiniert, weil es, wenn du dich dann im Januar übergibst, dann ist es ja auch egal, dann kannst du ja dann auch weitermachen.
Mhm.
Ich wollte ein Kalenderjahr haben, also jetzt nicht ein Jahr in total, sondern ein, dass man sagt 2015 oder so.
Mhm.
Kein Mal gekotzt. Und dann weiß ich noch, dann hatte ich es geschafft, es war der 31. Und meine damalige Beziehung hatte dann aber auch eine Lebensmittelvergiftung oder Magen-Darm-Grippe. Nee. Und ich dachte so, oh Gott, das habe ich jetzt auch, ne? Und das lag flach und ich musste alleine feiern. Wir mussten die Party absagen. Und ich merkte, mir wird auch schlecht. Und es war wirklich original, es war wie in einem James-Bond-Film, wo die Dramaturgie so darauf hinausläuft, so die Bombe explodiert, ne? Und
oh.
Und schafft er es noch, das zu entschärfen. Und ich habe mich wirklich dann am nächsten, um 1 Uhr nachts dann, weil ich war dann noch draußen irgendwie, habe ich dann neben dem Auto gekotzt, aber es war erst um 1 Uhr.
Oh.
Und ich hatte das Jahr geschafft und seitdem kotzfrei seit 2002, nee. So heißt es irgendwie bei How I Met Your Mother, gibt's da sowas. So ein Reihen, wir kriegen nicht mehr zusammen. Aber das war mir halt wahnsinnig wichtig und seitdem ich das geschafft habe, das war vielleicht so 5 Jahre her oder so, habe ich dann auch, kotze jetzt auch nicht mehr dauernd.
Ach, das ist ja wirklich beruhigend.
Ja, so entschuldigt für diesen emotionalen Ausbruch bei dem Thema. Also vielen Dank für diese... Ja. Also ich hoffe, es ist alles okay für dich jetzt.
Ja, also, mir ist noch ganz flau.
Ja, wenn man sich den anderen beim Übergeben vorstellt, das ist ja dann auch so.
Ja, ich bin verliert ja auch so ein bisschen Synästhetiker was. Oder wie heißt es? Also
du siehst,
ich fühle Farben. Die Sachen mit. Also wenn ich einen Begriff höre, dann fühle ich den und mir ist jetzt ein bisschen flau. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal weiter und würde jetzt dir einen Begriff hier vorschlagen, über den du sprechen kannst.
Ich mach's auch mal kürzer.
Ja, das gab ja viel zu sagen, das ist ja auch richtig.
So soll es ja auch sein.
ja, also ich habe einige, also ich fange jetzt mit dem an. Krawall.
Krawall, ah, sehr gut. Das ist, glaube ich, auch gefallen. Ach Mist, da könnte ich noch mal jemanden abarbeiten. Damit dann irgendjemand denkt, so, oh, mein Name wurde im Podcast gesagt, jetzt.
Ja, jetzt vielleicht ist finden es wir den noch.
Mein
ja.
Lieblingspodcast, aber ich denke, wenn die ganze Quarantäne rum ist, Quarantäne auch mit K rum ist, dann gehen auch die Podcasts ein und am Ende sind nur noch wir übrig und Drosten oder so. Ja, genau. Und das sind ja unterschiedliche Felder, die wir da beackern.
Ein Glück.
Ja, er macht Viren, wir machen Bakterien.
Was fällt dir ein zu Krawall?
Krawall, finde ich, komme ja so ein bisschen aus dem, also so mein Selbstverständnis ist ja so ein bisschen so Deutsch-Punk und immer mal so auch Ärger machen, immer zu gucken, was ist so der Konsens und da irgendwie mal reinzugrätschen. Reingrätschen finde ich auch ein dämliches Wort, aber fällt kein besseres ein. Und deshalb ist Krawall irgendwie für mich sehr positiv besetzt. Also Krawall finde ich auch eher so was Lustiges, was man, wenn man das so, ist ja, glaube ich, eigentlich so ein großes Wort, ne, was Krawalle, Straßenkrawalle in irgendwie in Rio, Straßenkarneval. Aber man sagt ja dann eher so Kindern so, ach, jetzt hör mal auf hier, Finn, Luca, du machst wieder den ganzen Tag Krawall. Mhm. Also ich finde, Krawall ist eher was Harmloses und was man sich so ausdenkt und wo man so bewusst anderen mal auf den Nerven geht, auf die Nerven geht. Also ich finde Krawall eigentlich ganz positiv.
Ja, ich finde auch, es hat so was Lustiges. Also es ist ja auch so lautmalerisch. Ich finde, bei K ist mir aufgefallen, sind viele so lautmalerisch, viele Wörter.
Krachlaute, ja.
Ja, Krawall. Also es ist ja so Kra und dann wallt man da noch rein. Irgendwie, es hat auch was Gewaltvolles, aber irgendwie auch ein bisschen lustig, dieses Kra. Also ein bisschen so koboldhaft. Ja, also ich finde es irgendwie auch irgendwie erstmal gut. Also es ist vielleicht so was, was erstmal so verstört oder provoziert und ohne Krawall wäre es wahrscheinlich auch einfach zu langweilig, vieles.
Genau, man mag natürlich nicht, finde ich, wenn so die anderen Krawall machen. Also ich möchte schon selber derjenige sein, der auf der Seite des Krawallmachens steht. So, wenn ich merke, irgendwie in der Fußgängerzone irgendwer macht Krawall, dann denke ich auch so, ey, was soll es?
Ich störe mich hier nicht in meiner Ruhe.
Genau, ich rufe das Ordnungsamt. Affe.
Ja, wir haben ja dauernd Straßenmusikanten auf der Straße. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Ich hoffe nicht. Gegen die müssen wir jetzt schon so ein bisschen ansprechen die ganze Zeit.
Ach, ja. Wir haben ja diese super
Krawall, Gerät. Krawall, Krawall, sag ich da.
Ja, Straßenmusikanten. Das Krawall, sind ja auch. Krawall. Das ist ja auch durchaus korrekt. Wo soll das Geld für die viele auch herkommen? Kann man auch mal auf der Straße Krawall machen und gucken.
Ja, ich finde manche Musik da richtig super. Und bei mancher ist es dann halt sofort klar, das ist für mich Krawall. Es stört mich. Und nicht im guten Sinne.
Ja, aber du siehst eben, Krawall ist auch immer eine Frage, von wem er ausgeht.
Also. Ja, und ob man gerade Bock hat, gestört zu werden. Oder ob man denkt, ach ja, das wäre jetzt irgendwie angenehm, belebend.
Ach, das ist ja jetzt nett. Ich habe gerade so geschlafen, mir war auch so ein bisschen langweilig. Ne? Schön, dass jetzt dieser, jetzt habe ich gegen den Tisch getreten.
Krawall.
Oh, ja. Das hört man alles total. Man denkt dann immer so im Nachhinein so, ah, vielleicht ging's nicht aufs Band. Nein, das Zoom, der Zoom-Rekorder H5 verzeiht nichts. Mhm. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Ja, Kitty Seeds, willst du noch ein bisschen Krawall machen? Sonst gehen wir zum nächsten, denn wir haben ja noch einiges vor uns. Also ich hab jetzt wieder was genommen, zu dem ich eine Anekdote auch habe. Mhm. Tut mir leid. Ich habe diese Anekdote schon an anderer Stelle mal platziert und ich fand sie sehr therapeutisch.
Ah.
Und weil ich davon ausgehe, dass nicht jeder alle meine Podcasts mal gehört hat, würde ich das gerne nochmal bringen.
Ach, ich dachte therapeutisch für dich selbst, während du sprichst.
Ja, ich fand es sehr therapeutisch für mich, dass ich da zum ersten Mal drüber gesprochen habe.
Da bin ich aber jetzt gespannt.
Und es ist auch so ein Konversationsthema, was man dann vielleicht auch unter den Podcast schreiben kann. hast du schon mal was geklaut? Das Thema also nicht geh, wäre falsch. Klauen ist das Thema.
Ja, Clowns und Helden hatten wir ja schon.
Kaufhausdetektive, Clown und Helden.
Clown und Helden. Genau, ich spiele ja mit meiner Nichte immer Snapchat, also diese Spiele. Und da sind dann auch so Gewissensfragen oder so. Man lernt sich so kennen und dann schickt man sich das gegenseitig hin und so hin und her. Und da war jetzt auch, hast du schon mal geklaut? Ja. Da dachte ich, okay, also meiner Nichte gegenüber möchte ich auf jeden Fall so tun, als hätte ich noch nie geklaut. Aber es ging darum, ob man in einem Geschäft geklaut hätte. Habe ich dann geschrieben, nein. Und tatsächlich, ich weiß es gar nicht. Also ich habe als Kind eine Phase gehabt, da habe ich geklaut, gar nicht so wenig. aber nicht in Geschäften, da durfte ich ja gar nicht alleine rein, da war ich halt noch im Kindergarten, sondern ich habe immer anderen Kindern Sachen weggenommen, weil ich dachte, wieso? Das gefällt mir, das hätte ich gern. So sieht's aus. Und dann habe ich irgendwie mir das einfach mit eingesteckt und zu Hause hat meine Mutter dann gesagt, was ist denn hier los? Wo kommt dieser Hund her, dieser Plastikhund?
Dieser Hund, gesagt,
ja. Wie groß ist meiner?
Wie groß ist meiner?
Ja, und dann musste ich das dann irgendwie zurückgeben und dann gab es irgendwie Gespräche. Also ich habe das immer mal gemacht. So. Und ich glaube später, so in Läden, ich glaube, ich habe noch nie was geklaut. Ich könnte mich... Ach, einmal habe ich geklaut. Mit meiner Mutter zusammen. Das ist die einzige Klaugeschichte, die ich habe.
Ja.
Da war ich so 14, 15, denke ich mal. Und wir waren in der Apotheke. Und vorne am Tresen, da waren dann irgendwie so teure Sonnencremes von Vichy. Also wirklich, wo man so denkt, okay, 20 Mark für eine Sonnencreme. Aber die konnte dann auch so selbst bräunen. Also es war so ein ganz besonderes Zeug irgendwie.
Mhm.
Und habe ich das so in die Hand genommen und so, während sie so sprach, habe ich das so gelesen, dachte, ach, interessant. Und dann sind wir rausgegangen und zufällig hatte ich diese Creme noch in der Hand. Und wir waren im Auto und meine Mutter meinte, huch, was ist denn da los? Ach komm, da fahren wir schnell weg, das hat doch keiner gemerkt. Und sie fand das wohl irgendwie gut, dass ich das geklaut hatte. Und dann sind wir, wie Bonnie und Clyde, sind wir dann weggefahren. Aber finde ich auch so ein bisschen bedenklich.
Wieso? Also ich finde es gut, dass man so taxiert, hey, steht dem Konzern wirklich so viel Geld für dieses Produkt zu oder ist es halt quasi einfach nur so eine Aufwertung von Marke und allem?
Ja, aber der arme sagt, Dorfapotheker, dem steht ja vielleicht zu, dass er daran was verdient.
Ja, natürlich. Also ich glaube,
kein auch, Konzern.
Wenn man klaut, dann gehört es natürlich dazu, dass man sich das so zurechtlegt, dass es nur irgendwie so Victimless Crime, ne? Weißkragenkriminalität.
Crime, auch ein K, genau.
Crime, ja. Es gibt keine Opfer. Ne? Ja, gibt es sonst noch was du zu klauen loswerden möchtest?
Ja, also mein Bruder kann ich jetzt verraten, Grüße. Er und seine Kumpels, die haben ja irgendwie bei so einem Herrenausstatter in der Mall gearbeitet. Und da war das auch ganz normal, dass sie dann immer so mit so Jeanshosen nach Hause kamen. Die haben sich dann halt so die Levis dann irgendwie angezogen und ihren Anzug wieder drüber. Das ist dann gar nicht aufgefallen, weil die Anzüge so weit waren. Und das war auch eine Zeit lang so normal scheinbar.
Normal ist halt schwierig. Es ist ja kein rechtlicher Begriff. War wahrscheinlich nie normal in dem Sinne, dass es erlaubt gewesen sei.
Ja, also heute würde ich auch denken, um Himmels Willen. Aber damals dachte ich auch so, ah ja, interessant. Das macht ja einfach so nur gut, wenn das die alle so machen, die da so arbeiten.
Also meinst du normal vom Moralverständnis, was man damals hatte, dass man sagte so, ja.
Ja, also ich habe mich schon gewundert, dass sie das irgendwie einfach so gemacht haben, aber man machte das so, wenn man da gearbeitet hat. Ich glaube, die dachten halt, oh, wir werden da irgendwie so schlecht behandelt und schlecht bezahlt und das so, das holen wir uns da jetzt dann on top.
Genau, meine Vorstellung von Clown ist ja, the best things in life are free, but you must steal them from the bourgeoisie.
Oh, das ist aber gar nicht so einfach, der Satz.
Ja, vor allem für
so
mich.
Quasi.
Nein, ich glaube, das ist, glaube ich, sogar auch ein Song oder so. Irgendwas aus den 70er Jahren. Warum okay, nicht? Also,
ja, erzähl mal therapeutisch jetzt von deinem Clown.
Genau, also ich fange aber erstmal an, was habe ich wirklich so geklaut? Also ich würde gerne mehr klauen, also weil ich das Gefühl habe schon, ich habe so ein eigenes Verständnis von Moral. Ich denke, ich weiß, wie viel irgendwas was wert ist und wo zahlt man dann eben hier Boss, ne, noch den Aufnäher mit Herstellungskosten irgendwo in Bangladesch und so. Und wo kommt das Geld hin? Wird noch nicht mal versteuert in dem Land, wo es gekauft wird. Und die Leute, die das produziert haben, die unwürdige Arbeitsbedingungen, warum soll man das nicht klauen? Und sicherlich macht man sich damit dann auch vielleicht leicht, wenn man alles Mögliche klauen möchte. Aber also ich finde den Tausch Geld gegen Ware auch interessant, einfach Ware gegen gar nichts. Also so ist ja auch die Mentalität, die wir jungen Leute im Internet haben. Und so ist es für mich auch in echt. Mein Problem ist nur, du hast es ja vielleicht schon mal verfolgt, ich habe ja ganz schwache Nerven.
Auf jeden Fall.
Wir hatten letztens einen Corona-Test nochmal vor Weihnachten und da wäre ich ja schon fast ausgeflippt, als wir auf die 10 Minuten auf das Ergebnis warten
wollten. Ich wusste gar nicht, was los ist.
Ich wäre ja beinahe tatsächlich weggelaufen, also, und hätte das Ergebnis nicht mehr abgewartet. Ich habe so schwache Nerven, es ist furchtbar. Deshalb bin ich auch so richtig prädestiniert, nicht klauen zu können, einfach, also weil, also nicht, dass ich mich nur verraten würde, ich würde vermutlich auch in Ohnmacht fallen, also habe, aber trotzdem bin ich relativ stolz, dass ich es auch geschafft habe, mal zu klauen. Yay. Also vor allem in meiner Studentenzeit, das habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, aber es ist sehr teuer für einen Mann, sich Rasierklingen zu kaufen. Die gibt es nur von Gillette. Gillette hat schon so eine Art Monopol und diese Protektorklingen, die ich habe, die sie jetzt, glaube ich, schlechter gemacht haben, damit man ihre noch teuren Klingen kaufen soll. Da kosten dann irgendwie 5 Klingen 20 Mark, jetzt kosten sie 20 Euro.
Darf ich kurz einwenden? Ja, also ihr wisst es alle nicht, aber Linus hat sehr starken Bartwuchs. Also das sieht man nicht, aber es ist tatsächlich so. Du bist so wie Fred Feuerstein. Also man steht auf, du rasierst dich und 2 Stunden später hast du so eine Art
Bartschatten wie Homer, ja.
Vollbart,
ja. Gegen mich ist Räuber Hotzenplotz wie so eine ganz zauberhafte Fee.
Ja, du hast wirklich also schnellen, kräftigen, intensiven Bartwuchs. Da muss man wirklich viele, viele Klingen auch kaufen. Ja. Also musst du echt mal aufschreiben. Vielleicht kannst du es auch steuerlich absetzen.
Ja, aber wirklich. Einen Gag habe ich dann noch, wenn ich mich nicht 3-mal am Tag rasiere, zerreiße ich nachts immer das Kopfkissen.
Ja, und es ist so, es ist wahr.
Ja, jedenfalls, also ich war ganz normal durch den Bartwuchs in den Fängen von Gillette, dem Unmenschen-Company. Und das habe ich dann immer geklaut. Da bin ich dann mit anderen Sachen zur Kasse gegangen. Und dann steht man da so in der Schlange bei Real. Oh, und da denke ich, da beobachtet mich dann keiner. Und dann habe ich dann halt immer so die Klingen dann in irgendwie mein Brötchen, was ich gerade gegessen habe, noch nebenbei oder so, habe ich dann irgendwie so untergejubelt und habe das halt nicht auf das Band gelegt. Also ich fand das schon relativ safe. Aber irgendwann war mir auch das zu heikel.
Ja, die werden ja auch wirklich gern geklaut. Die sind ja jetzt manchmal auch so extra so angetackert bei DM. Ich habe welche mitgebracht und dann habe ich gemerkt, okay, das ist wie so ab 18 Ware. Also ich musste eine Mitarbeiterin bitten, das mir rauszulösen. Also, ja, welche wollen sie? Ja, okay. Und da ist die Kasse. Also ich durfte dann auch gar nicht mehr so lange Zeit in dem Markt verbringen, sondern die wollte dann auch sehen, dass ich das gleich bezahle.
Ey, nur Verachtung für eben gerade dieses Monopol-Ding für Klingen, aber da gibt es ja noch 1000 andere Gebrauchsgegenstände oder sonstige Sachen, die halt einfach über Wert verkauft werden. Monatshygiene.
Luxusprodukt. Ja, wir können ja echt mal zu Gillette fahren und die Reifen nicht glattstechen, sondern klauen.
Ja, deshalb immer wichtig, wenn man sieht, dass jemand was klaut, sofort weggucken im Supermarkt.
Ich hatte mal einen Freund, der war sehr furchteinflößend, weil er sehr groß war. Und der hat Leuten immer angesehen, dass sie was klauen wollen. Und ist dann immer, der war halt sehr groß, wie gesagt, ist dann immer da so hingegangen, hat gesagt, denk nicht mal dran. Also er war kein Detektiv, der hat das einfach so gemacht.
Was ist ja, da hat er vielleicht dem örtlichen HL-Markt dann 20 Mark gespart.
Ich fand das so irre, die Geschichte.
Ja, klingt natürlich ganz, sympathisch klingt es nicht, aber es ist natürlich irgendwie geil. Mhm. Also so ein Psychologe, der sagt, denk nicht mal dran.
Ja, hast du mal geklaut? Nee, hast du mal Klauen verhindert, wäre dann die Frage, ja.
Hast du Klauen verhindert? Ich würde sofort jedem Schützenhilfe leisten, der was klaut. Also außer eben, naja, ich meine, man kann ja sehen, es gibt ja sicherlich auch, man kann ja auch irgendwelche Läden oder Leute beklauen, wo klar ist, das trifft dann die und nicht eben. Aber bei Rewe, wenn ich es könnte und ich denke, es wäre schon möglich, ich glaube nicht, dass die Detektive haben und so, ja, wäre man da so ein bisschen...
Ich glaube, es kommt auf die Rewes an. Manchmal sehe ich welche, wo ich denke, ah ja, der steht immer da.
Kleptomania wäre auch ein gutes K gewesen.
Ja.
Ja, aber meine Geschichte, die mich immer noch so verfolgt hat, war, dass ich als kleiner Junge, da war ich vielleicht 8, 9, 10, da war ich dann immer bei meinem Großvater auch mal an so in den Sommerferien. Mein Großvater war schon sehr alt, aber noch sehr rüstig und wir haben uns gut verstanden. Und dann war ich dann halt, haben meine Eltern mich da auch gerne mal hingeschoben. Ne?
Wo
da
war der eigentlich?
In Hamburg war das.
Ach so.
Genau, ich wohnte in Hessen mit meinen Eltern und meiner Mutter. Und war dann eben immer in Hamburg da, bei meinem Opa, in Altona, im was weiß ich, tausendsten Stockwerk. Der wohnte in so einem ganz großen Hochhaus, ganz oben. Das war irgendwie ganz nett. Oder also zumindest hatten wir irgendwie eine Beziehung. Also und ich hatte dann aber, wenn ich dann da war, auch nicht so viel zu tun. Und mein Job war halt eben als Kind, ne, dann, es gab noch nichts Fernsehen, oder ich durfte nicht Fernsehen, der wurde erst dann immer abends so aufgeklappt, der Fernseher,
ja, ist
aus so einem, wie heißt das, so einer Box oder so.
Ja.
Da bin ich dann in den Hertie gegangen, das war eine große Kaufhauskette, sowas wie Kaufhof eben, und war da in der Spielwarenabteilung, hab mir da alles angeschaut. Hab mir alles angeschaut, weil ich eben irgendwie, das war ja so wie so ein interaktives Fernsehprogramm, da guckte ich mir die Spielsachen an.
So wie Instagram eigentlich.
Genau, also hätte ich da schon die Möglichkeit gehabt, hätte ich das auch schon alles so filmen und fotografieren können. Naja, jedenfalls sprach mich dann so ein Typ an, so ein älterer, was heißt, also natürlich ein Erwachsener, in so einer typischen, so einer braunen Lederjacke, wie man sich so vorstellen würde, und sagte irgendwas zu mir, war so freundlich und ich dachte, ah ja. Und dann bin ich irgendwann, hatte ich dann meine Runden gedreht und bin dann raus. Und als ich unten dann, Spielzeugabteilung ist so im dritten Stock, ne, damit die Kinder durch das ganze Kaufhaus geführt werden mit den Eltern. Und ganz unten will ich die Tür verlassen, legt sich mir eine Hand auf die Schulter und da ist dieser Typ.
Was?
Ja. Und sagt dann, er möchte in meine Taschen gucken und geht dann irgendwie zu, führt er mich noch zu in irgendeine Abteilung, die dann unten war, und sagte so, er möchte gerne Zeugen dabei haben, irgendwie eine Verkäuferin dann noch, und fischte dann so ein kleines Spielzeugauto aus meiner Jackentasche.
Nein.
Und ich sage, original, ich habe ja, wie gesagt, also ich habe ja überhaupt keine moralischen Bedenken gegenüber Klauen, aber als Kind kam das für mich gar nicht in Frage, und ich habe es nicht geklaut. Und der hatte mich eben angesprochen, weil er irgendwie wahrscheinlich irgendwie an mich rankam. Der hatte einfach mir das in die Tasche geschmuggelt.
Was?
Ja. Du scheinst diese Folge nie gehört zu haben, wo ich das schon mal erzählt habe.
Habe ich noch nicht gehört.
Und es war wirklich so ein bisschen traumatisierend auch, weil ich war halt eben plötzlich eben Dieb und Lügner und wusste überhaupt nicht, wie mir geschah. Ich hatte es nicht verstanden. Ich fand den Typ, es war dann noch eher so ein bisschen Stockholm-Syndrom. Ich dachte so, weil der so freundlich war, ja. Und das, im Nachhinein weiß ich auch, natürlich wollte der Zeugen haben, weil es war ja klar, dass ich sagen will, das stimmt nicht. Und dann hat er das eben da vor Zeugen gemacht. Und wurde dann mein Großvater bestellt dann da. Und das ging jetzt ohne Anzeige oder so raus. Und ja, als Kaufhausdetektiv nehme ich mal an, also ich kenne mich jetzt gar nicht so aus in dem Business, da kriegt man ja schon irgendwie Fangprämien oder man muss halt irgendwie nachweisen, dass man was irgendwie geschafft hat. Und
ja,
der hat sich
furchtbar.
Das halt einfach, der hat einfach dann eben Kinder benutzt, um da irgendwie so irgendwie auf seine Quote zu kommen, dass hier, guck mal, er hat mal wieder jetzt hier was geleistet.
Oh, das ist ja entsetzlich, wirklich.
Ja, das ist auch was, wo man meistens, man ist ja immer, alles ist so zwei Seiten, alles ist so ambivalent, ne? Aber da ist es ganz sicher, dieser Mann soll in der Hölle verrotten, der
ja,
sowas macht.
Also ich muss fast weinen, das ist ja schrecklich, also wirklich.
Genau, und mein Großvater hatte dann noch gesagt, so, ja, das bleibt jetzt unter uns. Wahrscheinlich wollte er auch irgendwie, dachte ich, ist es ihm auch unangenehm, dass das Kind kommt dann und klaut da. Es war ja irgendwie so ein Skandal, vielleicht war ich so 11, 12.
Ach Mann.
Und er sagte, ich soll nichts sagen. Und dann hatte ich so ein schlechtes Gewissen, hatte immer Angst, dass er es meinen Eltern sagt und dass das rauskommt.
Konntest du auch gar nicht seriös.
Und ich konnte gar nicht, ich hatte es wirklich als Kind nicht überblickt, was da passiert ist. Und im Nachhinein denke ich, es ist recht eindeutig. Ja. Und dann hat es, glaube ich, mein Großvater sogar noch meinen Eltern gesagt. Und was ja für mich so die absolute Horrorvorstellung war. Also, ach, es war so furchtbar. Also ich hoffe, dieser Mann, ich weiß nicht, wie alt wird er gewesen sein. Das kann man als 11, 12-Jähriger kann man nicht einschätzen. Aber so alt wird er nicht gewesen sein. Also falls er noch lebt, möge es ihm nicht gut gehen.
Also ich bin auch verstört, weil ich halt denke, wir haben darüber nicht gesprochen. Also ich kann mich nicht erinnern. Das finde ich jetzt auch nicht so gut. Naja.
Nun ja, so viel zum Thema Klauen und Kaufhausdetektiv von meiner Seite. Du hast noch einen Begriff offen.
Ja. Also ich fand das auch so, höre ich einfach gern, der Begriff Krakeln.
Ist das irgendwas? Krakeln. Ein Tätigkeitsbegriff für Krake?
Nee, Krakeln.
Krakel, ah ja, also mir wurde als junges Kind oder so, also ich wurde immer damit so konfrontiert, dass ich so eine krakelige Schrift hätte. Mhm. Und für mich war das eher so eine Art, dass ich davon, naja, immer so belehrt wurde und dass das nicht so gut ankam, wie ich schreibe. Und also ich fand krakelig, fand ich mal unangenehm, weil klar war, damit wurde gesagt, ach, du machst das nicht richtig alles.
Das hat irgendwas Negatives, ja.
Genau, und das wurde schon auf mich immer angewendet. Vermutlich hatte ich auch eine unsaubere Schrift und war halt einfach nicht so sorgfältig und so krakelig, krakelig. Immer war alles zu krakelig, was ich gemacht habe.
Ah, dann wurdest du ganz krawallig.
Ja, dann wurde ich wieder vom Kaufhausdetektiv in meine Schranken gewiesen.
Oh,
also.
Nein.
Krakelig und Helden. Ja, ansonsten krakeln, also...
Ich finde, das klingt auch wieder eher lustig. Also für mich ist das so ein bisschen wie Krawall. Also es ist eigentlich unbeliebt und die Bourgeoisie mag es nicht. Aber eigentlich ist es schön. Also auch mir wurde immer gesagt, ich habe keine schöne Schrift. Und ich hatte auch da eine sehr schlechte Note, 3-, weiß ich noch.
Im Krakel.
Mhm, in schönen Schrift. Und da war ich auch so geknickt, weil ich halt auch gemerkt habe, ich krieg's nicht hin. Da gab es immer so Mädchen vor allem. Also es gab so... Handvoll Mädchen in unserer Klasse, die so unheimlich schön geschrieben haben. Also Jungs fallen mir jetzt gar nicht so ein, aber es gab immer so tatsächlich so ein paar Mädchen, die dann auch immer so vorgeführt wurden. So, wir haben jetzt hier so die Schulausstellung. Mhm. Wer möchte die Namensschilder schreiben? Silke. Und das war immer Silke. Und ich war so neidisch und habe geübt zu Hause und ich konnte es nicht. Also die Buchstaben gingen immer so von links oben nach rechts unten und die Zeilen. Und also wenn ich jetzt so Hefte angucke, das ist wirklich jetzt nicht so norm schön, ja, aber nun, irgendwie habe ich ja auch jetzt überlebt und ist nicht so schlimm, dass meine Schrift nicht so norm schön ist. Und ich finde jetzt eher so krakelig, das finde ich jetzt eher eigentlich was Positives, weil ich denke, es hat was Eigenes, es ist ein eigener Ausdruck. Mhm. Also ich bin ja auch so Illustratorin und zeichne und ich habe ja auch nie eine Schule besucht, weil ich auch immer dachte, ich habe eher auch Angst eigentlich.
Eine richtige, aber schon irgendwie so Grundschule oder sowas schon.
Ja, ich war auf Schulen und habe auch Abitur, aber ich war halt auf keiner Kunsthochschule oder so, weil ich vielleicht dann auch immer so ein bisschen dachte, ich möchte da gar nicht in irgendeine Richtung gedrängt werden, wo ich dann halt so formschön irgendwas dann mache wie alle und dann sieht es aus, wie alle es machen. Also dieses eigene und dieses nicht gerade Linien und so, das ist, finde ich ja mittlerweile auch viel schöner als Grundschülerin, wo es noch Schönschrift gab. Also ich finde es sowieso ein Unding. Ich meine, natürlich sollte man die Schrift lesen können. Das ist ja auch hilfreich, aber dass man irgendwie sagt, deine Schrift ist nicht schön, also das fand ich schon schlimm. Irgendwie fand ich richtig schlimm.
Ja, aber jetzt hast du ja sogar eigene Alphabete entworfen und so.
Ja, heute hat sich das Blatt gewendet. Haha.
Ja, so sieht's nämlich aus. Ja, nee, also weil ich immer krakelig geschrieben habe, ist das jetzt für mich nichts, wo ich dann so eine Befreiung sehe oder so, dass ich denke, das wär besonders punkig. Also ich würde gerne irgendwie geil schreiben können. Also schön.
Ich mag deine
also,
Schrift, finde die sehr schön.
Ja, wenn ich mir richtig Mühe gebe, dann schreibe ich wie so ein Kind, dann sieht es immer ganz witzig aus. Aber wenn ich normal schreibe, ist es schon irgendwie Kraut und Rüben. Wenn da ein Graphologe sich mal dran setzen würde, der würde gleich sagen, 20 Jahre Knast.
Ich sitze dir gegenüber, ich kann da gerne mal drauf schauen. Ja, du schreibst halt wie so ein Arzt.
Genau.
Kann man ja auch so oft nicht so gut lesen, aber man selber kann es lesen, ist doch die Hauptsache. Also.
Ja. Ich schreibe mir ja immer so gute Gags an meine Wand. Also ich habe da immer so also natürlich nicht an die nackte Wand, sondern ich habe so Zettel aufgehängt, die ich immer wieder neu ausdrucke mit ganz vielen Sachen und die
das
neuen
ist wie ein Buch,
Gags.
Kann man sagen, ja.
Genau, und da habe ich auch immer mal so, dann das sind ja wirklich immer ganz tolle, lustige Sachen, so was mir halt auffällt, irgendwie mal ein Satz, mal eine Idee, mal ein Wort, was ich total toll finde. da hatte ich schon oft auch das Gefühl, nicht das Gefühl, da hatte ich es oft erlebt, dass ich dann auch dachte, beim Übertragen von der Handschrift dann wieder in das Dokument, dass ich das nicht benutzen konnte, weil ich es nicht mehr lesen konnte selber.
Ja, okay, das ist natürlich schade.
Das war so krakelig, Katharina.
Ja, viel zu krakelig.
Ja. Ja, wollen wir mal. Wir sind jetzt schon hier. Wir liegen ganz gut in der Zeit mit unseren Begriffen. Jetzt könnten wir zur Community kommen.
Ja, es geht los.
Oder hast du noch was nachzutragen zu unserem Krakel, Klauen?
Nö.
Kotzen.
Krawall.
Krawall. So, dann würde ich sagen, hier im wunderbaren Komm-Küssen-Podcast kommt jetzt der interaktive Teil. Ihr seid gefragt worden und seid jetzt dabei. Komm-Küssen haben wir ja schon erklärt, woher das kommt. Das hatten sich Maite Nast, eine Frau aus Stuttgart, und Torben Kaiser.
Ja,
ein
wer
Mann,
kennt ihn nicht?
Mit dem ich sehr viel gemeinsam habe. Je öfter wir uns schreiben, desto gruseliger wird es. Haben wir ja schon geklärt. Ich würde mal anfangen mit einer Sache, wo du sehr viel zu sagen hast und ich einfach nur Zaungast bin. Und zwar hat sich Sevo Stille gewünscht.
Grüße!
Kaffee.
Ah, Kaffee! Ja, da kann ich sagen, also dass ich kaffeesüchtig bin, ganz bestimmt. Also wenn ich aufstehe, bin ich einfach eigentlich noch am Schlafen. Also egal, wie spät es ist, also ich bin dann nicht wach oder so. Ich bewundere die Leute, die das können. Und irgendwann habe ich dann entdeckt, wenn ich Kaffee trinke, dann ist es anders. Also das ist jetzt nicht so eine Folge des Kaffeekonsums, sondern das war auch schon als Kind so. Ich konnte nicht aufstehen, das ist einfach so. Ja, und ich finde Kaffee eine tolle Sache. Ich trinke sehr gerne Kaffee, ich rieche es gerne. Und
du trinkst ja Espresso, oder? Mhm. Ist das nicht ein Unterschied für euch Cracks?
Ja, klar, aber ich meine im Grunde, also auch Kaffee mag ich, aber ich selber habe jetzt halt keine verrückten Maschinen oder so. Deswegen habe ich halt so eine Espresso-Herdkanne und die kann irgendwie so ganz vernünftigen Kaffee machen.
Aber mal ein schöner Filterkaffee, wenn du mit dem Truck die Route 66 runterfährst.
Super.
Das findest du auch gut.
Ja, oder auch bei deiner Mutter.
Aber wenn ich dann mal sage, Katharina, soll ich dir mal einen koffeinfreien Kaffee machen, einen Kaffeehaag,
dann wäre ich böse.
Ja. Das ist nicht so gut. Also der Geschmack ist es nicht. Es ist wirklich das Koffein oder was?
Das ist beides. Also ich mag den Geschmack natürlich total gerne. Ich mag ja auch Kaffeeschokolade oder sowas. Aber es geht natürlich um die Wirkung. Sonst könnte ich ja eben gar nicht aufstehen.
Aha. Ja, so ist es mit Kaffee, der ultimativen Droge für Kaffeeseeds.
Ja.
Ja, ich weiß, dass du ja in so einer Kaffeegruppe im Internet bist. Da bin ich wahnsinnig neidisch.
Eifersüchtig.
Eifersüchtig, ja. Weil ich trinke nämlich keinen Kaffee und ich trinke immer nur Ingwertee und fühle mich deshalb als was Besseres und denke so, wenn die anderen schon so braune Schneidezähne haben vom Kaffee
so
und Zigaretten,
so
du ja nicht. Also.
Ja, aber du hast ja auch schwache Nerven, du solltest auch keinen Kaffee trinken.
Genau, deshalb einfach nur mal einen kleinen Energy-Drink. Der Rest geht von selbst. Ja, Silke Hacker.
Hey,
eine wunderbare Frau, die bei dem Wort Knutschen gleich nochmal eine Rolle spielen dürfte, hat noch Kaffeefahrten hinterhergeschoben.
Ja, das finde ich auch toll. Also ich habe das noch nie gemacht, aber da gibt's ja diese Heizdecken. Da lacht man dann immer so, ha, 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 Heizdecken. Aber wie gerne hätte ich eine Heizdecke? Ich war vorgestern mit meiner Freundin, die meinte, möchtest du auf meiner Heizdecke Platz nehmen? Und es war so schön. Ich möchte eine Heizdecke.
Möchtest du auch meine Heizdecke Platz nehmen? Klingt auch schon so wie so der Anfang von einem Softporno.
Ja, also wir kennen uns schon sehr lange. Das war jetzt dann einfach nur ein normales Kaffee trinken auf der Heizdecke. Ja, was sagst du zu Kaffeefahrten?
Ja, ich meine, mich erinnert zu haben, dass ich auch mal irgendwas gekauft habe aus Scham. Also es werden ja bei Kaffeefahrten immer Senioren abgezogen. Und ich war aber auch mal bei sowas und habe dann was gekauft, einfach weil ich immer so, wenn dann irgendwie man hat was bekommen und man ist wohin gefahren und jemand hat die ganze Zeit mit so einem Mikrofon zu einem geredet, dann habe ich halt so ein schlechtes Gewissen, denke so, ja, dann mache ich das doch.
Das hast du nur gekauft, weißt du?
Ne? Es gibt bei den Simpsons so eine Folge, wo Marge Immobilienmaklerin ist und dann stellt sie den Flanders, den besonders bibeltreuen Nachbarn ein Haus irgendwie vor, was totaler Scheiß ist und dann noch eins, was auch Scheiß ist und dann holt er aber zum Schluss seinen Geldbeutel raus und sagt, naja, Marge, ich will dich ja nicht rausgelockt haben, ohne dir ein Haus abzukaufen heute.
Nein.
Und so habe ich dann auch damals gedacht und habe irgendwas gekauft. Es war aber auch, glaube ich, gar keine Kaffeefahrt, sondern eine Butterfahrt. Meiner Meinung nach unterscheiden sich Butter- und Kaffeefahrten. Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn es falsch ist.
Ach so.
Kaffeefahrt ist mit dem Bus und Butterfahrt ist mit dem Schiff.
Nee. Interessant. Ja. Also das müssen wir wirklich mal, ja, das müsst ihr uns erklären. Ich kenne den Unterschied nicht.
Ja, Grüße zur Kaffeefahrt. Ich glaube, ich habe keine Heizdecke gekauft, aber das ist ja auch nur so eine Legende. Die sind ja auch schlau genug, da nicht Heizdecken, sondern da wird halt irgendwas, irgendwie so ein Kaffee-Set oder so. Irgendwas. Also ich brauchte es nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich damals dazu kam, aber ich weiß noch, dass ich so ein schlechtes Gewissen hatte und dachte, nein, jetzt musst du doch was kaufen. Wer kennt es nicht? Ja, apropos, ja, Gertrude Blumenkohl, vermutlich der richtige Name, Christina Mohr, Lisa Vollack haben sich Knutschen bzw. Knutschflecke gewünscht.
Ah.
Ich weiß gar nicht, ob es mit dem Podcast zu tun hatte oder einfach so.
Ja, Knutschen wünscht sich doch jeder. Knutschen ist schön, oder?
Ja, also ich finde Knutschen wirklich das Allergeilste. Das ist fast besser noch als Sex oft. Und wenn es dann so richtig klickt, es gibt ja auch so Leute, mit denen knutscht man und man denkt auch so, das ist so ein bisschen Arbeit, ne? Der andere hat überhaupt keine Sensibilität und macht da halt ein Zeug, zieht der da ab. Und dann gibt's ja jemanden, der dann irgendwie reagieren kann und so. Du kannst ja auch sehr gut küssen. So viel kann ich verraten. Also unsere Hinterzimmer-Follower werden das bestimmt auch nochmal, wenn wir uns dann alle treffen, mitkriegen. Aber, also ich finde Küssen schon super und Knutschen ist toll, aber der andere muss auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass ich so gut kann und der andere dann nicht, aber es muss halt so zusammenpassen.
Ja, klar. Ja.
Genau.
Und ja, was ist so wie beim Tanzen vielleicht, ja.
Ja, nee, erzähl du.
Und was du?
Ich wollte noch sagen, dass ich auch Knutschflecke immer wahnsinnig toll fand oder auch noch finde, weil das ist so eine Möglichkeit, weißt du, du willst so ein bisschen Intimität herstellen, es soll irgendwie so kinky vielleicht sein, weil man ist mit jemandem noch nicht intim gewesen. Und wenn man dann so sagt, ach, ich mach dir mal einen Knutschfleck, das hat so was Spielerisches. Und dann ist aber der andere oder man selber, wenn man Glück hat, dann total angegeilt und daraus ergibt sich dann was. Und man ist aber so...
Aus dem Knutschfleck.
Ich finde Knutschfleck wirklich wahnsinnig toll. Und ich finde, das ist auch so richtig so, man hat so ein... Man wie so eine Tätowierung, so eine temporary Tattoo von so einem tollen Moment und das gehört dann nur dem einem selber und dem anderen.
Ja, das würde ich auch so sehen, ja.
Also Knutschfleck, ich lasse mich da auch gerne brandmarken, also. Knutschfleck?
Knutschen und Knutschfleck. Also Knutschfleck habe ich mir auch so als Jugendliche dann irgendwie so selber gemacht, weiß ich noch so. Ja, das war dann irgendwie so Mode und da gab es ja auch dieses Lied, mach mir ja noch keinen Knutschfleck.
Von Ixi.
Ja, dann haben wir das irgendwie so bei uns selbst dann in der Armbeuge gemacht. Und ich finde, also es kann ja manchmal auch so richtig wehtun oder so, aber ich finde es auch aufregend, dann so zu wissen, haha, ich habe ja einen Knutschfleck. Ich weiß noch, so eine Freundin von mir, die kam dann immer vom Wochenende mit ihrem Freund zurück und war übersät mit Knutschflecken. Und das war so ein bisschen, das fand ich nicht mehr gut. Das war echt so... Hier habe ich überall meine Stempel abgesetzt. Also es war jetzt auch an so Stellen, wo man es dann halt auch sah. Also wie so, ich war am Wochenende bei meinem Vampirfreund. So, der war nicht normal. Das fand ich so gruselig.
Ja, wenn man da halt so ein bisschen, gerade als Teenie so durchdreht, finde ich das schon auch okay, dass man sich
als
da
Teenie
wirklich...
Als Teenie so mit 25, ja, okay. Der Mann ist Arzt, wir können ihn ja mal besuchen. Ich glaube, das war nicht normal.
Ja, also Knutschfleck finde ich Wahnsinn. Also... Da gibt es ja auch noch so diese Geschichten, das ist auch eher so in der Teenie-Zeit verortet, wenn dann irgendwer hatte eine feste Beziehung, hatte dann einen Knutschfleck und dann wie in einem Boulevardtheaterstück dann so, oh Gott, wie kann man jetzt diesen Knutschfleck verbergen, weil das ja so schwierig ist. Und dann trug der eine aus der Clique, Carsten Klages, Grüße, er trug dann plötzlich einen Schal, also so einen Seidenschal im Sommer, so, nee, ich hab so Halsschmerzen und seine Freundin war schon recht misstrauisch.
Also es war nicht seine Freundin, die den Knutschfleck gemacht
hat. Genau, genau, natürlich. So. Also dass der Knuspeck ist ja auch quasi so. Eine Art, ist ein Verräter.
Ja, also ich denke auch, wenn man jetzt irgendwie eine Affäre hat, dann darf man natürlich, das finde ich, ist ungeschriebenes Gesetz, kein Knuspeck machen.
Das kann ja mal passieren im Eifer des Gefechtes. Nein. Nun ja, gut, so viel zum Thema Knutschfleck, also knutschen. Ich freue mich wirklich, wenn wir endlich wieder in der Mutter Ring Knutschfleck machen. Mutter heißt eine Bar, nicht meine Mutter. Das nächste Wort ist auch eigentlich nur wieder für dich. Es ist von Daniela Salmonella.
Ah, der tolle Name.
Caius.
Ach, Caius, die Band.
Ja.
Ach, wie witzig. Das ist ja cool. Will ich gleich auflegen. Also ich muss immer so lachen, weil ich glaube, Linus, du denkst mittlerweile, ich bin so total eingefleischter Fan. Und eigentlich ist das nur so eine Art, Achtung, Krawallpotenzial zwischen uns.
Was?
Weil ich kenne die gar nicht so gut. Ich finde die irgendwie, ich habe die mal gehört, dachte, das ist irgendwie ganz cool, gefällt mir. Wenn man mal so ein bisschen so krass so Gitarrenkram hören will, habe ich dann mal so ein paar Lieder immer mal gehört vor ein paar Jahren. Und
was? Ich dachte, du bist so, dagegen, so Fan.
Nee, weil du so dagegen bist und so entsetzt, dachte ich, ja gut, jetzt muss ich halt auch die Fahne hochhalten und sagen, nee, also ich find's richtig gut.
Ja.
Ich kenne es gar nicht so gut. Ich kenne vielleicht 2, 3 Lieder. Also ich find's sie wirklich gut, aber ich, also deswegen, ich muss daher unbedingt nochmal mehr Caius hören.
Ah ja, das ist ja so Wüstengliedrock und also ich hab das immer.
Entschuldigung.
Wüstenglied, das kommt bestimmt bei W dann nochmal.
Das
also.
Wort ist super.
Also Wüstengliedrock und ich habe da, also das habe ich immer gehasst, war bei Intro, als ich da angefangen hatte, da gab es da so eine große Lobby für Caius und die Nachfolgeband Queens of the Stone Age.
Ach,
ich fand
so,
das
ja,
alles immer scheiße.
Die
Jesus,
auch liegen
das,
zusammen sozusagen.
Ich meine schon und da immer nie so richtige Hits, keine Melodien, immer dieses, oh Gott, das ging für mich so ins Leere und das hat aber es war so präsent dann in meinem Umfeld. Oh, was machen wir zu Caius? Was machen wir? Queens of the Stone Age.
Ja,
lasst mich
nicht
in Ruhe. Ja, ja, ja. Und dann steht dann wieder der Marketing-Heini. Der war großer Wüstenrock-Fan und so.
Wüstenrock, ah ja.
Ja, so hieß es. Ja, also Caius, warum nicht? So, so kommen wir weiter. Nächster Punkt, Nathalie Dahmen. Eine wunderbare Frau, auch gerade von Corona genesen.
Aber wirklich ein Glück.
Puh, da haben wir durchgeatmet. Sie sieht besser aus als vorher und hat Karottenjeans angebracht.
Oh, cool. Der Karottenjeans, willst du mal anfangen?
Karottenjeans, ich habe das schon in den Kommentar geschrieben. Das war, also mir war eigentlich zu der Zeit, als das modern war, so Ende der 80er, den 90ern oder so, da war mir Mode eigentlich relativ gleich. Da hat meine Mutter noch für mich eingekauft. Grüße so bei C und A. Aber ich hatte immer Angst, dass sie Karottenjeans kaufte, weil das halt so im Trend war oder was gerade noch bei diesen großen Kaufhausketten dann ankam. Und ich hatte das Gefühl, das steht mir nicht. Also ich fand so Schlaghosen, das fand ich irgendwie schon damals so ein bisschen sexy. Dachte so, ja cool, ne, da flattert's da unten. Und das Gegenteil, dachte ich, habe ich so Streichholzbeine. Und also ich hatte das Gefühl, ich werde von Karottenjeans entstellt. Und immer wenn meine Mutter von C&A kam und mit der Tüte wedelte, da erwähnte ich schon Karottenjeans drin. Also ich weiß gar nicht, ob ich je welche gehabt hatte, aber ich habe meine Jugend über Angst vor Karottenjeans gehabt.
Ich muss dauernd so an so orangefarbene Hosen denken. Karottenjeans. Also ich habe auch eine lustige Geschichte dazu, weil, also ich denke, ich hatte schon welche dann, als es dann modern war, weil ja meine Mutter ja auch so modebewusst war. Und wir waren ja oft in der Schweiz irgendwie so, als ich so noch Kind war. Und dann waren wir einkaufen in Luzern und
Dame.
Ja, meine Mutter hat sich dann da in den Boutiquen beraten lassen. Ja, ich suche eine Jeans. Wollen Sie Röhrli oder Rübeli? Hat sie gesagt, Röhrli oder Rübeli?
Röhrli,
und das habe ich natürlich
so
nie vergessen. Das ist ja fantastisch. Also Röhrli ist ja klar, Röhrenjeans und Rübeli ist natürlich dann die Karottenjeans. Und also das war also das geflügelte Wort. Und ich glaube, ab da haben wir dann alle gerne Karottenjeans getragen. ja, irgendwie so. Fand ich eigentlich gut.
Die hat's gestanden, oder was?
Ja, ich glaube, es steht mir immer noch.
Ich glaube, dir steht einiges. Also
nee,
nicht schlecht.
Nee.
Ja, also wer das überhaupt nicht kennt, oder das weiß man schon, Karottenjeans, ne, wer eine Karotte schon mal gesehen hat, so arm, die Hosenform, dann das Gemüse nach.
Genau, also
Sehr gut. So, ich habe noch ein paar obszöne Begriffe gehabt. Wir haben Klitoris von Artemisia, Kondome von Christina Mohr, Grüße, Klitpop von J-Lü. Das ist eine Band. Da würde ich sagen, wer sich tatsächlich für diese ab 18 Themen interessiert, muss uns bei Patreon folgen. Da geht es richtig ab. Hier können wir das nicht besprechen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis.
Aber Klitpop vielleicht kurz? Das würde mich jetzt selber interessieren.
Klitpop ist die Band von der Legende Jasmin Lütz.
Ach so.
Und die hatten einen Hit, der hieß Anti-Karen. Da ging es, glaube ich, darum, dass Jasmin Lütz nicht so gerne Bibliothekarin werden wollte. Und die hatten auch, glaube ich, so einen Song, der irgendwie nur so 10 Sekunden lang war. Das war so eine Kultband aus dem Köln der Nullerjahre.
Klingt gut.
Klitpop, guckt mal, was noch übrig ist im Netz.
10 Sekunden.
Genau, jetzt hat Jasmin Lütz einen eigenen, ist kein Podcast, nee, sie hat einen eigenen Blog, das heißt schleckermäulchen.de und macht ganz viel so mit Rezepten. Da war ich auch schon mal zu Gast. Keine Ahnung, was ich da gesagt habe, aber wir haben ein schönes Foto gemacht. So, nächstes Thema. Liebe Quitty Seeds, Karaoke. Von Jörg Niemeyer.
Jörg ist ein guter Mann.
Ein Holländer vermutlich, zumindest der Schreibweise des Namens.
Ein sehr guter Begriff nämlich, also Karaoke, da müssen wir eine eigene Folge machen und da würde ich auch ganz viel singen. Ich liebe Karaoke, gebt mir ein Mikrofon, ich bin dabei, ob ich das Lied kenne oder nicht, mir doch egal. Also ich finde Karaoke so super und meinen 18. Geburtstag, also in den 18. Geburtstag hinein feierte ich mit meinem Bruder und seinen Freunden im Frankfurter Fernsehturm bei einer Karaoke-Party. Es war so verrückt. Also das werde ich nie vergessen. Und ich bin so froh, dass es ja auch heute so kleinere Karaoke-Läden gibt. Also dass du dir irgendwie so eine kleine Box oder so ein Zimmer dann irgendwie buchst. Das haben wir ja im Januar dann noch mit Freunden gemacht, als es Corona hier noch nicht angekommen war. Und das habe ich also wirklich sehr genossen, diesen Abend, ja.
Und weiter geht es in der großen Kathedrale des Kars. Katja, die hat uns Küche eingesagt.
Küche?
Küche, ja. Sag mal was Dreckiges. Küche.
Wow, was Dreckiges. Ich hatte mal Sex in der Küche. Nee, und schwamm drüber. Küche finde ich einen schönen Ort, aber ich bin eigentlich sehr gerne in der Küche. Und wer kennt es nicht, wenn man so Partys hat? Klar, dann versammeln sich die Leute am liebsten in der Küche.
Ich bin auch eigentlich dahingehend auch großer Fan von Küche bei Partys. Das hat sich für mich dann auch aber irgendwann verlagert, dass ich immer auf Klostern rumgehangen bin mit den Leuten. Also gerade so bei Privatpartys, dass man in einem Badezimmer war mit den Leuten und da noch die Schränke durchwühlt und so.
Was? Die Schränke?
Also es war halt einfach nochmal intimer. Also die Küche ist ja einfach auch so ein intimer Ort. Und dann war das Badezimmer, das war halt irgendwie so der Place to be. Ansonsten habe ich mal bei MTV Cribs gesehen. Also das ist so eine Sendung, früher neben auf MTV, wo die Stars ihre Häuser zeigten. Mariah Carey, die war halt so ein bisschen sediert, war so ihr Ding, dass sie die ganze Zeit immer nur schlafen wollte und als dann auch das Kamerateam da war, war sie auch sehr müde und die hatte eine Küche, wo sie eben nicht stehen musste oder an irgendwelchen Barhockern an der Küche saß, sondern hatte so eine Liege, so eine hohe und konnte dann liegen beim Kochen.
Okay. Das tut einem ja fast leid.
Das fand ich aber ganz gut. Ansonsten bin ich total deiner Meinung. Küchen sind vor allem dann toll, wenn man richtig viel Platz hat und man braucht wahnsinnig viel Platz. Ne? Also, ne, denn wenn man große Arbeitsfläche hat, dann lässt man auch mal wieder 5 Teller stehen, dann ist ja schon wieder viel. Also eine Küche ist nie groß genug, würde ich denken.
Ja, ich finde es auch so schön, wenn man sagt, so, wir kochen mal zusammen oder so. Das konnten wir jetzt eigentlich nie machen, weil ja immer kein Platz ist. Also.
Genau, dann ist der eine stolpert wieder über den anderen und dann liegen wir auf dem Boden, lachen, füttern uns mit Erdbeeren, die gerade aus dem Kühlschrank fallen.
Mit Scherben von den Gläsern, die gerade runterfallen.
Füttern uns mit Scherben, dann kommt eins zum anderen und man ist wieder nicht am Essen. So, nächster Begriff von Andri Bajelerer.
Ja.
Du hast ja gesagt, das ist ja auch gar nicht sein richtiger Name hier aus der Schweiz. Ja. Ralf König.
Oh, ja, König. Was soll ich dazu sagen? Ich kenne den gar nicht so gut. Also ich habe bei Eichborn gearbeitet und da gab es ja immer Walter Möhrs mit dem kleinen Arschloch. Und dann kannten wir natürlich auch den anderen sozusagen, sehr erfolgreichen Comic. Aber ich habe den dann erst durch dich, Linus, kennengelernt. Erst jüngst, muss ich sagen.
Oh, ich war als Kind oder als, ach, als Kind ist Quatsch, als Student, ich war so verliebt in Ralf König. Ich habe die ganzen... Der hat ja jedes Jahr ein Comic-Album gemacht und ich habe das immer gekauft und mir, beziehungsweise mir an Weihnachten von meiner Mutter schenken lassen. Ja. Habe ich in der Weihnachtsfolge auch gesagt.
Deine Mutter war bekannt in den schwulen Buchläden.
Nee, die hat es ja bei Dausin dann gekauft, Bullenklöten, und wurde so komisch angeschaut angeblich. Und ich fand Ralf König halt immer so mega. Ich fand den so witzig und also natürlich auch so der bewegte Mann. So die anfänglichen Sachen doch, fand ich schon toller. Mhm. Und es gab dann mal so eine Begegnung und dann bin ich auf dem 24-Stunden-Comic-Festival, was Elias Haug und sein Freund Dominik Bauer organisiert hatten, so 24 Stunden im Babylon-Kino in Berlin, wurde da halt immer, weiß ich nicht, jeder hatte eine halbe Stunde, ganz viele Comiczeichner. Das ist so 5 Jahre her. Und da habe ich moderiert und da war eben auch Ralf König zu Gast. Also es waren auch, die Moderatoren haben auch gewechselt. Also es war, ich habe nicht 24 Stunden moderiert, sondern ganz viele.
Das wäre schlimm.
Und da war ich aber so scheiße, fand ich mich bei dieser Moderation. Ich habe mir da einen abgebrochen für Piero Masterlersch oder so, wen ich da ansagen durfte und so. Und dann habe ich mich nicht getraut, Ralf König anzusprechen, weil ich nicht das Gefühl hatte, ich habe so abgeliefert, dass er mich gerne kennenlernen wollte. Und da habe ich ihn gesehen. Und dann, das habe ich auch in die Kommentare geschrieben, als ich, er wohnt ja in Köln und ich habe ja da auch lange Zeit gewohnt. Und einmal stand er bei der Post direkt vor mir.
Was?
Und hatte ganz viele so braune Pakete, hat wahrscheinlich irgendwas Manuskript oder sonst was oder seine Bücher verschickt. Und da habe ich dann seine Adresse mir abgeguckt. Also, und dachte, ich könnte dann irgendwann da hingehen und dann so zufällig mal da vor der...
Ach, Sie leeren gerade den Papiermüll aus, kann ich Ihnen helfen?
Genau, vor dem Fenster singen nachts und er verliebt sich dann in mich oder will halt mein Freund sein und so.
Kann ich deine Bullenklöten sehen?
Genau, aber dann habe ich das dann doch nicht wahrgenommen und habe dann wegen meines schlechten Gedächtnisses dann auch vergessen, wie seine Adresse war. Aber ich war mal ganz nah dran an Ralf König. Ich bin mit ihm auch auf Facebook befreundet. Ich finde, jetzt kann ich ihn auch auf jeden Fall verlinken.
Ja, ich finde, jetzt wäre noch der Zeitpunkt, dass ihr euch nochmal richtig kennenlernt.
Ja, er ist ja auch so nicht kamerascheu. Also wir wollten ihn auch bei Intro immer zu diesem Kochen mit haben. Mhm. Also wo so Leute, die jetzt nicht direkt Musiker waren und was zu promoten hatten, dass die dann eben da mal auch. Aber genau wie Walter Mörs, vielleicht nicht ganz so schlimm wie dein Walter Mörs, ist ja auch Ralf König jemand, der die Medien nicht nur nicht sucht, sondern sie auch meidet. Da kam ich nicht durch.
Ja, Walter Mörs war ja auch wie so ein Phantom, aber ich habe mal mit ihm telefoniert. Er hat angerufen und ich hatte am Empfang irgendwie Dienst. Hier ist Walter Mörs. Ich dachte, ich muss in Ohnmacht fallen.
Ja, und hast du irgendwas, konnte man irgendwas ableiten?
Ich war dann irgendwie so aufgeregt und dann hat er so, hat er irgendwie so ganz gnädig so gelacht und ja, das war es eigentlich schon. Ich glaube, es ist eigentlich ein sehr netter Typ, aber keine Ahnung, ich habe ihn ja nie kennengelernt. Oh Mann, Ralf König, den sollten wir echt.
Ja, also Walter Mörs wirklich ein Phantom. Währenddessen Ralf König habe ich schon ein paar Mal zumindest gesehen. Und naja, der hat es ja auch nicht leicht. Also jetzt irgendwie mit seinen aktuellen Sachen, jetzt so geht's ja auch so, doch auch selbst als diskriminierter, schwuler, weißer Mann, jetzt auch immer.
Echt?
Ist schon in den Debatten in der Siegessäule, geht's dann auch immer irgendwie.
Was?
Also. Und er hat sich ja auch mit Religion, hat er sich ja auch dann auch immer mit dem, hat er ja auch Stellung bezogen und
wirklich?
So.
Wirklich? Ach Gott, ich weiß es ja gar nicht, ich muss mich nochmal einlesen.
Also ich finde, dafür, dass Ralf König jemand ist, der eigentlich die Öffentlichkeit so privat nicht sucht, hat er schon so ein paar Fäden, beziehungsweise ist er relativ frontal in einige Themen reingegangen, die mit ihn dann natürlich gezwungen haben, sich mit der Öffentlichkeit auseinanderzusetzen.
Mhm.
Es gibt eine schöne Doku, ich weiß gar nicht, sie ist gar nicht so schön, von Rosa von Braunheim. Mhm. Und weil ich natürlich Rosa von Braunheim finde ich natürlich geil. Und diese Ralf König Doku ist, glaube ich, sieht so ein bisschen aus, als so heute würde ich denken, die könnte ich auch selber drehen. Das sind ja ein paar Rosa von Braunheim Sachen, sind ja gar nicht so aufwendig.
Mhm.
Aber zumindest konnte man da ein bisschen was hinter den Kulissen erfahren. Gut, so viel zu meiner Liebe zu Ralf König und deinem Telefonat mit Walter Mörs. Wir sind bei den letzten drei Begriffen angekommen, die haben es aber nochmal in sich. Wow. Was soll ich sagen? Miriam Gill, keine Ahnung, hat einen interessanten K-Begriff gehabt. Karma, 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 Chamäleon.
Oh, das ist doch das schöne Lied.
Ja.
Karma, 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 Chamäleon.
Ja,
das
ist Karaoke.
You come and go. Also du kommst und gehst.
Oh, you're not my lover, you're not my rival.
Also es geht irgendwie um Karma und auch Chamäleon. Also das Karma, was sich immer wieder verändert. Oder was könnte die Band damit gemeint haben? Keine Ahnung.
Du musst vielleicht erst mal sagen, du weißt es ja als ein Lexikon des Pops. Welche Band ist das überhaupt?
Culture Club.
Genau.
Also auch mit K geschrieben. Culture Club.
Culture Club. Mit Coy George.
Mit Coy George und Karma Chamäleon. Heißt das noch Chamäleon? Also wird es wie Chamäleon geschrieben? Weiß ich gar nicht.
Genau.
Ich habe es noch nie geschrieben gesehen, glaube ich.
Ja, ich muss sagen, ich hatte ja letztens wieder den Podcast gehört von meinen guten Freunden von Never Forget. Hier die Kollegen von Musikexpress. Hey, und da bin ich immer so beeindruckt. Da sind die immer so vorbereitet. Da machen die halt immer sich so vorher noch Gedanken und haben danach auch so Facts. Und deshalb, liebe Quittiseeds, habe ich ein paar Facts für alle, die noch dran sind, über Karma Chamäleon. Es war in ganz vielen, es war in über 10 Ländern Nummer 1. In Deutschland nicht damals.
Was? Nicht auf Platz 1?
In Deutsch war die Single auf Platz 2 nur. Für Culture Club war es die erfolgreichste Single in den USA. Und es gibt ein Interview, wo man so ein bisschen über den Text was erfährt. Und der soll laut Boy George bedeuten, dass Karma also dich immer wieder
einholt.
Wenn du nicht ehrlich zu dir selber bist. Mhm. Also Karma, Chamäleon, also darum geht es.
Immer wieder in neuer Verkleidung, aber es hat immer dieselben Themen.
Genau, also dass du, wenn du irgendwie nicht true to yourself bist, dass das Karma merkt und dann bam, kriegst du es ins Gesicht. Mhm. So würde ich es mir auch für den Kaufhausdetektiv wünschen, dass Karma ihn einholt.
Würde ihm gut zu Gesicht stehen, was er da fabriziert hat, wenn ihm das um die Ohren flüge.
Der nur Kinder zu Opfern gemacht hat.
Darf ich kurz berichten, dass ich als, weiß nicht, wie alt war ich da, 7-Jährige oder so, mit meiner Freundin immer so Strumpfhosen aufgesetzt habe. Also wir hatten mehrere Strumpfhosen auf und dann wollten wir halt so aussehen wie Boy George.
Weil der mehrere hatte ja so, Strumpfhosen?
Ja, mehrere irgendwie. Strumpfhosen, weil der hat ja so lange Wursthaare in dem Video. Würde man heute nicht mehr so machen, hoffe ich. Aber wir fanden das natürlich super, wir wollten so aussehen wie Boy George und haben dann halt immer so in Karma, Karma, Karma mit so gesungen und hatten dann halt diese Wursthaare beide. Also aus diesen mehreren Strumpfhosen. Das funktioniert, also fühlt sich dann auch wirklich so an, als hätte man so tolle Haare.
Klingt wie so ein Mega-Banküberfall, also eher als Boy George.
Ja, wie so Harlequins-Mützen, weißt du, so.
Ah, und verstehe.
Dann die Beine waren dann so die Zöpfe.
Ah, das war toll. Also Boy George war für mich auch eine ganz wichtige Erinnerung, also ein Pop, als mein Vater dann die Bravo-Poster bei mir sah und immer meinte, das sei so eine hässliche Frau, Boy George. Und wo ja schon klar war, das ist ja gar keine Frau, sondern als Mann kann man so aussehen, dass Vater unzufrieden ist, weil das halt einfach dem Bild nicht entspricht. Also die 80er Jahre hatten dahingehend wirklich schon einige Pionierarbeit geleistet.
Ich glaube, er hatte auch Karottenjeans an, ja.
Und Annie Lennox, die eben auch ein anderes Frauenbild da so mal als in Pop ausprobiert oder angeboten hat. Und genau eben Boy George. Tolle Sache.
Fand ich auch beide cool.
So, aber wir kommen auf die Zielgerade. Ich möchte einen Begriff bringen, der dir vielleicht nicht so viel sagen wird.
Ja, was denn?
Weil du hast ja immer zu Hause gesessen und die Fassbinder-Filme gesehen.
Das hatten wir schon mal in einem Podcast gesagt, das stimmt ja gar nicht.
Und hier die François Truffaut.
Kommt jetzt Kummelcamp.
Jetzt kommt die Knopfhoff-Show.
Ah, das kenne ich.
Das hat sich gewünscht, Maite Nast. Und Maite Nast
hat wirklich gute Begriffe, muss ich sagen.
Ja, Maite Nast habe ich beim letzten Mal gesagt, die hat sich so gefreut, dass ihr, ich weiß es nicht, die war, weil wir die schon mal erwähnt haben. Und da habe ich gesagt, ich sag diesmal noch etwas mehr.
Ja.
Und zwar, sie kommt aus Schwaben und hat eine Schwester.
Eine Schwester? Entschuldigung, das musste ich jetzt sagen. Ja.
Ja.
Die heißt Schwester Nast.
Ich weiß auch nicht, ich dachte, ich hätte etwas mehr. Ach so, ich glaube, genau.
Du kannst die Schrift
und sie
nicht
mag,
lesen.
Ja, ich kann meine krakelige Schrift nicht lesen, aber ich möchte noch sagen, Maite Nast mag Esel. Sie hat Eselfotos auf ihrem Profil, da so viel kann man verraten. Okay. Aber das ist ja nicht der Shoutout. Wer bei Comküssen auf Patreon ist, weiß, man kriegt einen eigenen Shoutout zu seinem Profil. Da sind wir nicht und deshalb sind wir hier bei der Knopfhoff-Show. Weißt du überhaupt, was das ist?
Also ich kann da sehr viel zu sagen. Also ich bin sehr froh, gefragt zu werden. Haben wir noch Zeit? Und zwar, also die habe ich eigentlich immer ganz gern gesehen. Also ich habe ja nicht so gern so irgendwie so komische Serien gesehen oder so. Das hat mich immer so runtergezogen. Ich mochte so Fakten. Und das war ja eine Wissenschaftssendung. Und vor allem wurde ja am Anfang immer Jazz gespielt.
Ja.
Diese komische Band. Jazz sagte man, glaube ich, eher dazu, weil das war ja so Dixieland. Und darf ich noch weiter ausführen?
Ich bitte darum.
Ich habe den Sohn kennengelernt.
Den Sohn der Knopfhoff-Show. Ja. Aber die Knopfhoff-Show ist doch gar keine Person.
Also der Macher heißt ja Joachim Bublat.
Sehr gut.
Aber sicher. Und der Sohn heißt nämlich Michael Bublat, also Bubbles, weil er ist mittlerweile in New York, Michael Bubbles. Und der hat nämlich im famous Frankfurter Jazzkeller einen Auftritt gehabt. Und da war ich und war total begeistert. Es war so geile Musik. Sie hatten auch einen Vibraphonisten dabei. Fantastisch.
What? Und
mein Kumpel Gero, also den wir hier auch schon mal erwähnt haben, mit dem ich in Japan war, der kannte ihn persönlich aus New York, weil er irgendwie dort eine Freundin besucht hat, die halt mit Michael Bublis bekannt ist, also Michael Bublat, muss man ja sagen. Und wir hatten aber, muss ich auch doch zugeben, schon den Eindruck, dass er so ganz schön, ja, so irgendwie so ein bisschen verhuscht und auch so wirkte wie, ah, er wollte halt echt weg von seinem Vater. Jetzt macht er aber doch dieses Jazz-Ding, aber halt irgendwie anders. Aber also er ist doch so ein bisschen so wie so verschattet unter diesem Einfluss des Vaters. Also immer, wenn wir dann halt auch, ist ja auch doof dann vielleicht, aber wenn wir dann gesagt haben, oh, und dein Vater, dann wurde er so ganz einsilbig. Das war ganz traurig.
Wahnsinn, aber es ist nicht derselbe wie Michael Bublé. Das klingt ja schon ganz schön nah an Michael Bublas.
Nee, also ich dachte auch Michael, oder vielleicht heißt er auch Matthias. Matthias Bublas. Es war halt so absurd, dass es dann so amerikanisch wurde er so angesagt. Und ich meine, hey, wir sind in Frankfurt. Das ist der Jazzkeller und der ist ja auch Deutscher. Ja, deswegen fand ich es so witzig. Aber super Konzert und also ich glaube, es ist wirklich ein großartiger Musiker, aber der hat es, glaube ich, nicht leicht, so mit diesem Erbe des Vaters und so.
Ja, aber der, also man muss ja jetzt sagen, so fame ist ja Joachim Bublat, der ZDF-Physiker, jetzt auch nicht, oder?
Ja, also mein Freund hatte da irgendwie so ein bisschen Insight und ich glaube, das war jetzt nicht so eine einfache Beziehung auch. Also man denkt so, ach, Joachim, der ist so total nett. Aber ich glaube, es ist irgendwie so ein harter Knochen auch gewesen.
Ach, das glaube ich sofort, ne? Hier Naturwissenschaften und zu Hause hier die Gerte immer rausgeholt. Und
wie ging das nochmal? Knopfhoff oder so?
Knopfhoff. Aber stimmt natürlich. Ich habe es tatsächlich auch nochmal extra nachgelesen, ja, weil wir jetzt der Podcast sind, der recherchiert. Also Recherche, ich bin ja Journalist, also Recherche heißt ja nur noch googeln heutzutage. Es ist ja so lame. Recherche. Jeder ist eigentlich Journalist dadurch.
Ich war in der Uni-Bibliothek letzte Woche, genau.
Und das hätte man mal machen sollen. Ne? Ich war in dem Archiv des ZDF, ja so
wir
müsste
haben
man
die
das
Deutsche
bringen.
Nationalbibliothek um die Ecke, entschuldige mal.
Ja, da können wir nicht hin, weil wir Hausverbot haben. Gar nicht mal wegen Corona, nein. worauf wollte ich hinaus?
Du wolltest auf deine Recherche.
Ich wollte auf meine Recherche heraus, genau. Mhm. Ich kann sagen, wer die Knopfhoff-Show noch so ein bisschen vor Augen hat, sie lief von 1986 bis 1999, relativ lang war, im ZDF, immer so 1930, dreiviertel Stunde. Dann wurde sie eingestellt. Und dann, wie man das öffentlich-rechtliche Fernsehen kennt, ne, wir haben überhaupt keine Innovation und so, dann wurde sie 2002 einfach nochmal belebt.
Wahnsinn.
Und dann 2004 schon wieder eingestellt.
Ja, Wahnsinn.
Eingestellt wurde sie aus Gründen, dass es nicht genug Live-Experimente mehr gab und es war halt so viel Kram drumherum. denen dann doch keiner interessiert hat. Hm. Ich habe eine interessante Information gesehen, dann auch im Netz, die ich teilen möchte mit allen Knopfhoff-Erinnerern. Und zwar war eine Show, dauerte 2 bis 3 Tage, also jetzt natürlich nicht in Realzeit, sondern um sie aufzunehmen. Also wow, man hatte halt eben 2 bis 3 Drehtage. Hm. Und die Zuschauer, die in diesem Studio waren, es war ja vor Publikum, die wurden bezahlt wie Statisten.
Wow.
Also wenn man bei der Lindenstraße war, kriegt man eben 80 Mark am Tag damals. Also habe ich bei der Lindenstraße bekommen. Hm. Oder 100 Mark für so einen Tag, dass man halt eben da die ganze Zeit auf Abruf dasteht. Und die Zuschauer bei der Knopfhoff-Show waren bezahlt. Klackhöre, na, Lügenpresse.
Wahnsinn.
Und auch noch interessant, Joachim Bublas hatte ja immer eine weibliche Partnerin und die bekannteste oder die es am längsten gemacht hat, war Ramona Leis.
Ach nein.
Und man fand eben Ramona Leis auch immer ganz nett. Danach kam noch Babette Einstmann und danach noch irgendwelche Figuren, die mir nicht mehr bekannt waren. Aber Ramona Leis war so die bekannteste.
Mhm.
Und die hatte ja dann nochmal, 2015 war es, glaube ich, oder 2014, Fame, weil sie im Dschungelcamp war. Und sie war wahnsinnig, da war sie so Anfang 50, glaube ich, und sie war unheimlich frustriert, weil sie dann irgendwann ausgespuckt wurde.
Oh.
Weil an der Seite von Joachim Bublas, da konnte man eben dann als junge oder jüngere Frau irgendwie dann nochmal glänzen, aber mit 50 wirst du eben auch dafür nicht mehr gebucht.
Ach, wie doof, ne? Also echt ärgerlich.
Und die war dann in der Serie zumindest, also in dieser Staffel war sie so ein bisschen das schlecht gelaunte Biest. Also man hat sich nicht so mit ihr identifiziert, sie war wahnsinnig frustriert. Also
oh,
ich kann's insofern nachvollziehen, als dass es bestimmt schwierig ist, eben.
Wir können
Frauen
den Sohn
mal
befragen, ja.
In diesem Metier, also der Sohn, Ramona Leis, ganz viele Leute sind zerbrochen
ganz
an der Knopfhoff-Show.
Eben, also ist wirklich ein toller Begriff. Vielen Dank hier nochmal an der Stelle.
Ja, Maite Nast. Ich habe gesehen, ich habe mit Maite Nast nur einen gemeinsamen Freund und der bist noch nicht mal du.
Mhm.
Musst du unbedingt mal nachholen.
Ja, unbedingt. Also
super Typ. So, der letzte Begriff für heute, der könnte auch ewig gehen. Ich würde sagen, wir müssen ihn ganz schnell machen, weil ich denke, es geht schon zu weit. Ihn hat uns auch Torben Kaiser und Marti Berowski geschenkt.
Ja.
Und er ist natürlich ganz nah an mir dran. Und zwar lautet er Klosterfrau Energy oder Klosterfrau Melissengeist.
Ja, cool. Also dazu kann ich ja gar nichts sagen. Linus.
Ich wünschte, du könntest dazu nichts sagen. Aber dadurch, dass du ja eben aus Liebe, ne, aus Liebe ganz viele meiner Shows im letzten Jahr 2019 besucht hast, weißt auch du mehr über Klosterfrau Energy und Melissengeist, als dir lieb ist.
War das erst letztes Jahr? Es kommt mir wirklich Jahre vor. Also es ist Wahnsinn. Also ich musste sogar immer mal in den DM gehen und welchen kaufen. Und es ist ja so unheimlich hochprozentiger Alkohol.
79% Alkohol.
Den man offiziell einfach kaufen kann. Der halt einfach bei DM auf Kniehöhe zu finden ist, den auch Kinder kaufen können. Und ja, also es schmeckt also wirklich grässlich. Also ich bin ja nicht so wählerisch, aber da ist halt so ein überbordender Nelkengeschmack. Also das kann man überhaupt nicht ertragen eigentlich, ja.
Genau, meine These, die ich ja da noch immer vorgetragen habe, war, dass diese Nelkenparfümierung von diesem Getränk nicht ist, weil das so ein super Kräuter-Elixier ist, sondern man hat dieses Nelkenparfum da draufgehauen, damit es die Leute nicht einfach wegkippen, weil es sonst zu gefährlich ist. 79%iger Alkohol, der ja verkauft wird als so eine Art Wohlfühl-Ding, ist ja so ein Convenience-Produkt. Also genau wie ich immer dachte, dass Actimel erstmal dachte ich, dass Actinel hieß, sehr lange. Ich dachte immer, das sei wahnsinnig gesund und irgendwann habe ich herausgefunden, es ist ja nur Zucker.
Das ist, glaube ich, für den Darm gar nicht so gut mit dem Zucker.
Glaube ich auch nicht. Und so war es eben für die Großelterngeneration, die dachten so, Klosterfrau, Melissengeist, das ist gut. Das ist so eine Medizin, die lässt mich einschlafen.
Mhm.
Warum? Weil wenn man davon einen Esslöffel nimmt und es hat 79% Alkohol, dann ist man betrunken und schläft natürlich vielleicht besser ein als sonst. Und es hat eine ganze Generation, habe ich auch mal gehört, eben auch in eine Form von Alkoholismus gebracht. Weil wenn du jeden Abend quasi einen doppelten Wodka trinkst, ja gut. Also da gewöhnt sich auch dran.
Wirklich auch abgestellt erstmal, ja. Wow.
Genau. Und das Lustige, was ich auch immer gerne auf der Bühne gesagt habe, also wer das gar nicht, genau.
Genau, sag du mal.
Wer das gar nicht weiß, ich habe letztes Jahr ein Programm gehabt, das hieß Sprengt die Charts, wie werde ich Popstar und warum? Und da ging es auch irgendwie um Festivals und wie kann man auf Festivals besoffen werden, weil es da ja so teuer ist. Und da habe ich eben so als Gag eben Klosterfrau Energy eingebracht. Man kann dann eben bei den, wenn man an der Security nicht vorbeikommt, dann kann man sagen so, nee, ich brauche das, das ist, weil es ja so vermarktet wird über Gesundheit, Klosterfrau Melissengeist, dann nimmst du das mit und kannst das einfach mischen mit einem Energy Drink.
Eine Woche lang.
Und davon, da kannst du dann auch von der Flasche auch den ganzen Zeltplatz besoffen machen. Also.
Das ist wirklich krass, ja.
Und das Lustige, in Anführungszeichen, von diesem Produkt, was natürlich auch ablenken möchte, der einzige Wirkstoff von Klosterfrau Melissengeist ist Alkohol, alles andere ist Quatsch, das ganze Kräuterding, es ist eine einzige lächerliche Kulisse. Alkohol wirkt in dem Moment, du wirst sediert, du wirst vielleicht auch locker und so, das ist der Wirkstoff.
Sehe ich schon das Meme, das musst du mal bauen.
Und das Lustige ist, dass es einen Warnhinweis aber an der Seite von dem Klosterfrau Melissengeist gibt und der heißt Warnung, enthält Zimt. Wegen der ganzen Zimttoten in Deutschland.
Das ist wirklich so absurd.
Ja, aber mich hat es sehr, ich weiß nicht. Also ich verdanke Klosterfrau Melissengeist zumindest einen Part in meinem Programm, den ich sehr oft gespielt habe. Ja. Und fand es auch immer lustig. Ich habe es dann immer ausgeschenkt, kurz vor der Pause, dann eben Klosterfrau Energy. Und
es schmeckt dann auch erstmal nicht so schlecht. Also ich glaube, durch das Bühnenadrenalin, was auch das Publikum hat, wenn die dann mal so probieren dürfen, irgendwie so ein kleines Gläschen, so Energy Drink mit so einem Schuss Klosterfrau, das kann man schon machen, denke ich. Ja, aber es ist eigentlich nicht wirklich zum Trinken da.
Nein, natürlich nicht. Also ein verrücktes Getränk und wenn gar nichts mehr geht, Klosterfrau Energy ist nicht, es knallt und es ist irgendwie witzig. Ich kann es jedem empfehlen. Aber auch nur einmal.
Ja,
ne?
Furchtbar.
Also ansonsten würde ich sagen, guck doch mal, ob es nicht einen Händler für Bier oder Wein gibt in eurer Nähe.
Ja.
Kitty Seeds, das war ja wirklich fantastisch. Also alleine, dass du schon mit Michael Bublatt geflirtet hast, kann man das sagen?
Nee, ich glaube, er heißt Matthias und wir haben auf jeden Fall intensiv gesprochen.
Intensiv gesprochen, hey, und alle Fans von Kitty Seeds wissen, was das bedeutet. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Ja, bis bald. Knutschen.